Vis-à-vis.
Während wir auf die Ukraine schauen und versuchen, den Angegriffenen dort beizustehen, haben wir einen Krieg im Süden, in Afrika, viel weniger im Blick. Seit Mitte April ist im Sudan, dem großen Staat im Süden Ägyptens, ein alter Konflikt wieder aufgeflammt zu einem Bürgerkrieg. Akteure sind Armee und Miliz, befehligt von zwei rivalisierenden Generälen, die streiten um die Macht und das mit furchtbaren Folgen. Kämpfe um die Hauptstadt Khartoum, Mordkommandos auf dem Lande unterwegs, etwa in der Provinz Darfur. Wirtschaft, öffentliches Leben sind zusammengebrochen, immer mehr Menschen leiden Hunger und Millionen sind auf der Flucht im Land und raus aus dem Land. Wo sich seit Jahren Katharina von Schröder für die Hilfsorganisation Save the Children engagiert. Sie lebt bereits seit 7 Jahren dort, besser gesagt lebte. Denn der Krieg, der Konflikt, die Auseinandersetzungen haben sie und ihr Kind in der Hauptstadt eingeholt und direkt bedroht. Darüber kann sie erzählen. Ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Katharina von Schröder, guten Tag.
Guten Tag.
Nun sind Sie nicht mehr dort, sondern im Ausland, können einen Moment Luft holen. Was war das für eine Arbeit über diese 7 Jahre? Was haben Sie gemacht?
Ich bin ursprünglich als Filmemacherin in den Sudan gegangen, habe dort viele Projekte gemacht und habe dann aber mittlerweile seit ungefähr 2 Jahren bei der Nichtregierungsorganisation, bei der NGO Save the Children gearbeitet im Bereich Kommunikation.
Save the Children hilft Flüchtlingen aus Eritrea und Äthiopien seit vielen Jahren. Das heißt, eigentlich war das Land eher stabil und die Nachbarregionen brachten die Probleme.
Das stimmt durchaus. Also Sudan war immer bekannt als ein Land, das viele Flüchtlinge aufnimmt, auch wenn es interne Probleme durchaus gab. Es waren sehr, sehr viele Menschen aus Syrien im Sudan, aber auch aus Äthiopien und Eritrea und aus dem Südsudan. Hinzu kamen sehr viele Binnenvertriebene und all diese Menschen haben wir auch durch verschiedene Projekte unterstützt.
Nun hat sich das auf einmal gedreht und aufgebaut, der Konflikt etwa mit der Provinz Darfur, da geht es auch um ethnische Auseinandersetzungen, der ist schon alt, es gab einen Krieg vor über 20 Jahren, aber vor allen Dingen gab es etwas, was in der gesamten Welt doch sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat, dass Menschen aufgestanden sind gegen einen Diktator vor 4 Jahren. Das haben Sie erlebt, wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, ich muss sagen, aus persönlicher Sicht war das wirklich eine der beeindruckendsten und schönsten Zeiten, die ich erlebt habe. Es war wirklich eine richtige Bewegung, kann man sagen, wirkliche Volksbewegung vom Kind bis zur Oma. Alle waren damals auf der Straße und haben praktisch gegen die Diktatur protestiert. Da war auch ein sehr großer wirtschaftlicher Druck in der Zeit. Es gab oft monatelang kaum Benzin, Autoschlangen, die kilometerweise standen die Autos an. Es gab kein Geld mehr, kein Cash mehr in der Bank. Die Menschen standen einen ganzen Tag lang manchmal an, um Geld zu bekommen. Also da war auf der einen Seite ein wirklicher Druck da. Da war aber auch sehr, sehr viel Idealismus. Auch die Frauen waren sehr stark in der Zeit. Und da zuerst ging es mit regelmäßigen Protesten los, die sogar schon 2014 anfingen, aber dann 2019 ihren Höhepunkt wirklich hatten. Und da kam es dann zu dem sogenannten Sit-in vor dem Militärhauptquartier. Und das war wirklich was ganz Besonderes, kann man sagen. Da gab es Theater, da gab es Straßenreden. Die Menschen haben sich für obdachlose Kinder, also für Waisen und Kinder ohne Zuhause eingesetzt. Da ist ganz, ganz viel passiert, wirklich basisdemokratisch, kann man so sagen.
Die Rolle der Frauen haben Sie gerade erwähnt. Das muss furchtbar sein, dass jetzt nach 4 Jahren praktisch der Druck so groß geworden ist, existenziell, dass man sich schützen muss, und die Kinder Leib um Leben, aber auch sicher als Frau selber sich schützen muss vor marodierenden und vergewaltigenden Banden bzw. Militärs.
Das ist richtig. Allerdings gab es davor auch schon sehr viel Auf und Ab in der Geschichte. Also 2019 wurde ja dann innerhalb dieser Protestbewegung Bashir auch abgesetzt vom Militär sozusagen.
Der Diktator.
Und ja. Und dann hieß es damals schon, wurde uns gesagt, es bestehe die Gefahr, dass die beiden Parteien, die jetzt miteinander kämpfen, auch miteinander kämpfen könnten. Und wir sind damals auch für 2 Monate ausgereist, weil diese Gefahr drohte. Es hat sich aber damals dann beruhigt und es kam zu der Übergangsregierung unter Hamdok, wo sehr viel Hoffnung in dieser Zeit entstanden sind und das Land wirklich, auch wenn nicht alles perfekt war, und es gab auch Probleme natürlich immer noch, aber es schien doch alles in eine viel, viel bessere Richtung zu gehen.
Jetzt geht es um den Kampf um die Macht zweier rivalisierender Militärs, also zweier Generäle, die keinerlei Rücksicht nehmen, sondern sich einfach durchsetzen wollen. Seit 3 Monaten sind dort nun Kämpfe. Es gab immer wieder Waffenruhen, die allerdings auch dann wieder gebrochen wurden. Wie haben Sie das selber erlebt?
Also letztendlich brachen die Kämpfe dann doch sehr überraschend aus, auch wenn man von Spannung wusste. Wir sind alle ganz normal unserer Arbeit nachgegangen. Viele Menschen, sowohl Sudanesen als auch Internationale, lebten dort mit ihren Kindern, auch von den Botschaftsangehörigen und so weiter. Und wir waren wirklich völlig in unserem Alltag, gingen gerade zum Sportunterricht und da gingen die Explosionen um uns herum los.
Sie waren dann, befanden sich in der Schule zusammen mit Ihrem Kind, mit Ihrem Sohn.
Ganz genau. Also wir wurden da wirklich aus dem Alltag rausgerissen. In den nächsten Wochen hätten Arbeitsreisen angestanden und so weiter. Also wir waren da in der Schule, wo mein Sohn und ich beide zusammen mit Freunden eben zum Tennisunterricht immer gegangen sind. Und ja, wurden wir dann davon erwischt und sind dort auch hängen geblieben
Ja,
dann erst.
das heißt, sie wurden festgesetzt, weil draußen die Kugeln pfiffen.
Ganz genau. Also zuerst, es ging auch da in der Nähe von der Schule los, die ersten Kämpfe, bevor es sich dann ausgebreitet hat durch das ganze Land. Und zunächst wollten wir nicht raus, weil das Risiko einfach zu groß war. Und dann später wurde uns auch klar, dass sowohl wo meine Arbeitsstelle ist, also unser Büro, als auch und mein Zuhause doch noch gefährlichere Gebiete sind und dass es auch keinen Sinn macht, dorthin zu gehen.
Wie lange mussten Sie in der Schule bleiben?
Also wir waren 9 Tage in der Schule, wo auch ja wirklich jeden Tag in der Nähe gekämpft wurde. In der Zeit wurden keine Waffenstillstände eingehalten. Und also ein paar Mal kam es auch wirklich sehr nah.
Das heißt, auch die deutsche Botschaft, Sie sind ja keine Sudanesin, konnte Ihnen keinerlei Schutz weitergeben.
Also ich war im ständigen Kontakt sowohl mit Botschaftsangehörigen als auch mit dem Auswärtigen Amt in Deutschland. Die haben sich sehr regelmäßig gemeldet. Aber letztendlich war die Situation so ernst, dass sich keiner bewegen konnte. Auch der Botschafter selber und die anderen Botschaftsangestellten mussten sich sozusagen in Schutz bringen und waren alle in ihren Häusern und warteten dann auf die Evakuierung.
Was haben Sie Ihrem Sohn sagen können zu dieser Situation? Wie haben Sie ihm
Also
das erklären können?
mein Sohn ist 8 und er hat es schon sehr gut verstanden, was passiert. Also bis heute redet er darüber. Und er hatte auch in Momenten, wenn das sehr nah war und sehr laut, man konnte ja die Flugzeuge hören und die Explosionen hören. Da wurde ja wirklich gebombt und mit Drohnen und Panzern und es war also es ist ein richtiger Krieg. Aber natürlich, auf der einen Seite versucht man zu erklären, so viel wie man muss. Auf der anderen Seite ist auch etwas abzumildern. Und es war durchaus sehr, sehr hilfreich, dass wir da in einer Gruppe waren. Wir waren eben mit Freunden und auch mit anderen Kindern. Und dadurch gab es dann doch die Ablenkung, dass die Kinder auch gespielt haben zusammen und das doch so ein subjektives Gefühl von Sicherheit vermittelt hat, die Gruppe, auch wenn es natürlich de facto nichts ändern würde. Aber man fühlt sich irgendwie besser, wenn man in der Gruppe ist.
Zu essen, zu trinken hatten Sie genug?
Wir hatten wirklich viel Glück, trotz der schrecklichen Situation im Lande, dass wir eben in der Schule waren, wo es auch Vorräte gab, dadurch, dass die Schule auch Mittagessen für die Kinder zubereitet im Alltag. Und es gab auch Wasser genug, was für viele Menschen im Sudan jetzt wirklich ein Riesenproblem ist, dass eben die Wasserversorgung abgeschnitten ist, dass es nicht genug zu essen gibt und dass auch der Strom in manchen Gegenden seit Monaten jetzt, kann man sagen, nicht mehr funktioniert. Also wirklich die Grundversorgung ist für die meisten Menschen im Sudan jetzt völlig zerstört.
Aus den Fugen geraten. Nun gibt es ja viele Hilfsorganisationen. Die Vereinten Nationen haben zu einer Geberkonferenz aufgerufen. Dort ist nicht so viel Geld zusammengekommen, wie man sich gewünscht hatte, aber immerhin doch 1,5 Milliarden Euro. Welche Strukturen gibt es denn? Sie haben ja gesagt, vieles zusammengebrochen an öffentlichem Leben, an Infrastruktur. Ist eine Hilfsorganisation wie Save the Children für die Sie, Katharina von Schröder, arbeiten, denn in der Lage, dann doch noch Lastwagen dahin zu bekommen, Wasseraufbereitung oder auch vielleicht nur Wassertransporte, wo sie im Moment nötig sind?
Ja, durchaus. Also es gibt eben, ich muss ganz kurz erklären, es gibt doch regionale Unterschiede. Also die Kämpfe sind sehr heftig in der Hauptstadt Khartoum, die auch wirklich, das Land ist sehr zentralisiert. Also deswegen ist es, zerstört es wirklich viel essentielle Infrastruktur und dann auch in der Region Darfur. Es gibt aber andere Landesteile, wo es etwas ruhiger ist, wo die Menschen, die mittlerweile 2 Millionen Binnenvertriebenen eben auch oft hingeflohen sind. Dazu gehört der Nordosten und auch der südlichere Teil vom Land. Und da ist es etwas ruhiger. Also was wir zum einen machen, ist denen zu helfen, die selber geflüchtet sind, die oft alles zurücklassen mussten, ihr ganzen Besitz, Wertgegenstände, manchmal auch ausgeraubt wurden und die mit der Grundversorgung, die medizinische Grundversorgung, aber auch Nahrung und so weiter zu unterstützen. Das ist das eine. Wir arbeiten aber auch mit diesen Gruppen und das ist jetzt wirklich wieder der Link zu dieser Zeit der Proteste. Da gab es sehr, sehr engagierte zivilgesellschaftliche Gruppen, die wirklich auch zum Teil viel mitorganisiert haben im Land, viel bewegt haben, sich auch viel in der Nachbarschaft um andere kümmern. Und zum Teil arbeiten wir auch mit diesen zivilgesellschaftlichen Gruppen, gerade in den Hotspots, wo es sehr schwer ist, hinzukommen. Und haben da zum Beispiel in der Hauptstadt Khartoum jetzt auch Insulin verteilt. Denn man muss sagen, selbst wenn die offiziellen Zahlen sind, dass jetzt 3000 Menschen durch die Kämpfe, Zivilisten und durch die Kämpfe ums Leben gekommen sind, es sind aber weit mehr unseren Schätzungen nach, das muss natürlich bestätigt werden, aber weit mehr Menschen gestorben an den Nebeneffekten, also des Krieges, dass sie eben keine Dialyse bekommen, dass sie Diabetespatienten, die nicht versorgt werden und so weiter. Und da versuchen wir anzusetzen und die Menschen zu unterstützen, um das zu minimieren.
Es gab ja auch offene Grenzen zuerst in Richtung Norden, Ägypten, und dann waren die plötzlich nur noch offen für Menschen, die Pässe hatten. Und wer hat auf der Flucht schon immer alles dabei?
Das ist absolut richtig. Selbst viele von meinen Kollegen konnten nicht mehr in ihre Pässe ran. Da gibt es ja auch Fälle, wo Leute vielleicht den Pass für ein Visum oder für eine Erneuerung eingereicht haben. Natürlich man kam da nicht mehr dran. Und die Botschaften hatten einfach alle zu, die Mitarbeiter waren abgereist. Ne? Also da gibt es tausende Gründe, warum Menschen nicht ihre Papiere haben. Und ja, also gerade Ägypten, die am Anfang sehr liberal da waren, sind jetzt sehr viel strenger geworden, lassen nur noch Menschen mit einem Standardvisum rein, keine Ausnahmen mehr, keine Kinder mehr auf dem Pass, was sie am Anfang gemacht haben und so weiter. Und das ist natürlich ein riesiges Problem.
Ja. Nahezu 2 Millionen Menschen sollen innerhalb des Landes auf der Flucht sein, haben alles verlassen. 500.000 soll im Ausland bereits angekommen sein, in anderen Ländern. Sie müssen inzwischen auch vom Ausland her arbeiten. Von wo?
Ich arbeite jetzt aus Uganda, weil es ein Land ist, was ich gut kenne. Ich wollte in der Region unbedingt bleiben. Das liegt aber auch daran, dass ich eben mit meinem Sohn zusammenlebe. Ich habe viele andere Kollegen, die wirklich noch im Sudan arbeiten, auch Ausländer, nicht nur Sudanesen. Und ja, die dort die Arbeit vor Ort auch weitertragen.
Diese ganzen Zahlen, 25 Millionen Menschen sollen inzwischen hilfsbedürftig sein, in einem Land, das vielleicht 48 Millionen Einwohner hat, das sagen die Vereinten Nationen, da wird einem etwas schwindelig. Wie sollen diese Menschen denn in dieser Größenordnung versorgt werden? Das bedarf eines sehr großen logistischen Aufwands.
Das ist absolut richtig und alle müssen zusammenarbeiten und das ist ja praktisch, wie Sie schon sagen, das ist die Hälfte der Bevölkerung, die sozusagen jetzt hilfsbedürftig ist. Besonders besorgniserregend sind die Zahlen für die Ernährungssicherheit. Das wird auf knapp 20 Millionen geschätzt, die nicht genug Zugang zu Nahrung haben. Da sind wieder vielfache Gründe, das war auch schon vor dem Krieg so, also dass fast 12 Millionen nicht genug Zugang zur Nahrung hatten. Liegt zum Teil am Klimawandel, liegt eben auch an den Konflikten, die es schon vorher gab in der Region Darfur. Da kommen viele Gründe zusammen und jetzt eben noch dazu diese schrecklichen Kampfhandlungen in letzter Zeit. Genau, vor allem würde ich auch noch mal gerne das Augenmerk auf die Region Darfur. Das ist wirklich noch mal eine ganz andere Lage als in der Hauptstadt Khartoum, wo es wirklich auch ethnische Züge angenommen hat. Und das ist ganze Landesstriche, die Menschen entweder geflohen oder praktisch getötet wurden, muss man wirklich leider so sagen. Und wo zwischen Hilfsorganisationen die Sorge besteht, dass wenn wir dort zum Beispiel nach Westdarfur reinkommen, vielleicht da auch nicht mehr viele Menschen sind, die man noch unterstützen kann überhaupt. Also die Lage in Darfur ist wirklich extrem besorgniserregend.
Obwohl sich sehr wohl sowohl die Afrikanische Union Gedanken macht, international das Augenmerk auf die Region gelenkt wurde, aber offenbar ist der Druck nicht groß genug, um dort einen Waffenstillstand, der länger hält, herbeizuführen. Das ist die große Politik. Die Menschen können nur darauf reagieren, Frau von Schröder, indem sie die Flucht ergreifen, indem sie versuchen, dem zu entfliehen. Wird das nur in den Nachbarländern bleiben oder wird dort noch eine größere Fluchtbewegung in Richtung Norden, womöglich Richtung Europa einsetzen?
Also man muss ja erst mal sagen, dass die allermeisten Menschen innerhalb des Landes fliehen. Die meisten gehen ja noch nicht mal, wir sprechen von 2 Millionen, die innerhalb vom Sudan Binnenvertriebene sind. Und im Verhältnis dazu sind es sozusagen nur 500.000, die in den Nachbarländern sind. Und soweit ich weiß, ist die Zahl verschwindend gering, die planen, weiterzureisen. Ägypten bietet sich natürlich an, weil die Sprache die gleiche ist. Es gibt sehr viele kulturelle Gemeinsamkeiten, auch historisch gesehen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht von einer Massenbewegung in Richtung Norden ausgehen.
Sie arbeiten mit der Kommunikation für Ihre Organisation Save the Children, Katharina von Schröder, und deshalb greife ich ein Stück Ihrer Arbeit auf. Das ist ein Foto, was Sie gemacht haben, und da sehen wir die Menschen, und das spricht auch von diesen Menschen oder vielleicht mit diesen Menschen. Wir sehen einen Jungen, der ist damals, ist schon eine Weile her, die Aufnahme vielleicht 14 Jahre alt war, der guckt zu seiner Mutter in einem Zelt rüber, und die Mutter, die kann seinen fragenden Blick offenbar nicht beantworten. Vielleicht, so denke ich mir auf diesem Bild, fragt er danach, was soll ich essen, was kann ich machen, was mache ich morgen? Habe ich das falsch interpretiert?
Nein, das stimmt schon. Also da ging es, das war eines der ersten Fotos, die ich für meine Arbeit für Save the Children aufgenommen habe. Und da ging es um die Armut von Kindern. Das war eine alleinerziehende Mutter und ihr Kind ging zur Schule und musste dann direkt im Anschluss immer arbeiten oder wollte selber arbeiten, wollte seine Mutter unterstützen, hat auf dem Markt irgendwie Süßigkeiten verkauft. Und es hat mich sehr berührt, wie viele Menschen mich im Sudan in diesen 7 Jahren berührt haben, auch durch ihre Resilienz. Und ich kann sagen, ich habe viele Menschen getroffen, die wirklich extrem geduldig sind, extreme Situationen aushalten, trotzdem weitermachen, immer wieder versuchen, auch das sozusagen das Gute zu sehen, weiter aufzubauen. Und gerade deswegen ist es für mich auch wirklich, wirklich sehr traurig, die gegenwärtige Situation zu sehen. Denn wenn man das Land und die Menschen kennt, dann, ich glaube, alle, die dort länger gelebt haben, sind sich einig, dass die Menschen wirklich was Besseres verdienen und dass es sehr viel Talent und sehr viel inspirierende Menschen dort gibt. Und es müsste nicht so sein, nicht? Also man hat das Gefühl, das Land ist eigentlich reich, es gibt den Nil, es gibt Rohstoffe und so weiter. Und es ist wirklich dramatisch, dass das Land überhaupt in so eine Situation gebracht wird.
Bräuchte es auch mehr Aufmerksamkeit?
Ja, natürlich. Also es gibt Schritte in die richtige Richtung, eben die Machthaber dort auch unter Druck zu setzen. Das sind bestimmt auch ernsthafte Bemühungen, aber es scheint, dass noch mehr gemacht werden muss, damit sie wirklich das Wohl der Menschen im Sudan an erste Stelle stellen und nicht ihre eigenen Interessen.
Katharina von Schröder, Sie haben uns noch nicht erzählt, wie Sie nach den Tagen in dieser Schule, wo Sie durch den Krieg, durch die Kriegssituation festgehalten wurden, in einer brenzlichen Situation zusammen mit Ihrem Sohn wieder rausgekommen sind. Wie haben Sie diese Schule, wie haben Sie das Land verlassen können?
Es wurde eine Evakuierung organisiert. Da liefen mehrere Evakuierungsbemühungen parallel. Von der deutschen Bundeswehr gab es einen Einsatz, aber ich persönlich habe mich dazu entschieden, mit meinen Arbeitskollegen sozusagen nach Port Sudan auszureisen mit einem Bus. Und da wurde von der UN verhandelt mit den verschiedenen Seiten, sozusagen, dass wir da durchgelassen werden können. Trotzdem war es natürlich, an dem Tag waren wir uns alle nicht sicher, ob das jetzt gut geht, aber zum Glück ist alles relativ ruhig verlaufen und wir sind dann nach einer 14-Stunden-Busreise in Port Sudan angekommen.
Und dann?
Und dann mit dem Boot, mit der französischen Marine weiter nach Jeddah, nach Saudi-Arabien und dann mit Flügen von dort aus weiter.
Da haben Sie aufgeatmet, auf dem französischen Boot?
Ganz bestimmt, ja. Ja, eigentlich schon, ja.
Sie haben gesagt, Sie arbeiten jetzt von Uganda aus, das heißt, Ihre Arbeit geht demnächst weiter. Haben Sie die Hoffnung, auch wieder zurück in den Sudan zu kommen?
Ja, ich werde im Juli in den Sudan reisen, eben wegen meines Sohnes nur zu sagen wir, Arbeitsreisen. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter mit dem Land in Kontakt bleiben und auch mich für die Situation einsetzen. Das ist mir wirklich sehr wichtig.
Katharina von Schröder, ich bedanke mich für Ihre Schilderung, für Ihre Einschätzung, Ihre Erlebnisse aus dem Sudan. Im Moment ist vieles bedrückend dabei. Und trotzdem wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Zusammen mit Ihrem Sohn kommen Sie auf einen guten Weg wieder dorthin. Dankeschön.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.